Herzlich willkommen bei Rauchzeichen, dem Podcast der Tabakfabrik Linz, der heute auch erstmals per Video aufgezeichnet wird. Mein Name ist Christoph Weiermeier und ich freue mich besonders, dass ich mich heute mit Michaela Garleitner und Klaus Buchreutner vom Textillabel Fresh unterhalten darf. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Christoph, danke für die Einladung.
Wir befinden uns in der Tabakfabrik im vierten Obergeschoss der Grand Garage und hier hat Fresh sein Büro und auch seinen eigenen Shop, in dem man einkaufen kann, sofern nicht gerade ein Lockdown ist. Klaus, du warst Skateshop-Betreiber und hast dann mit einem Freund die Marke Fresh ins Leben gerufen. Zunächst seid ihr sehr schnell gewachsen, vielleicht ein bisschen zu schnell, denn ihr habt dann sozusagen den Preis dafür bezahlt und seid eigentlich unmittelbar vor dem Wirtschaftlichen ausgestanden. Du hast dir dann eine Auszeit in Portugal genommen und ich glaube, das war ganz wesentlich dafür, was die Marke Fresh heute ist.
Ja, genau. Also wir sind sehr, sehr gut unterwegs gewesen und haben dann über eine kleine Investmentrunde externes Kapital reingeholt und haben halt so versucht, dieses Wachstum zu beschleunigen, zu skalieren, weil es natürlich auch so ist, dass wenn man 2-3 Leute Vollzeit von was leben wollen, ist für so ein kleines Label nicht so einfach. Und haben dann schnell gesehen, dass es aber nicht so funktioniert und dass man da ja ein bisschen einen längeren Atem braucht. Und wir haben uns dann quasi getrennt und ich bin dann über das Erasmus-Programm für Jungunternehmer einige Zeit in Portugal gewesen. Normalerweise ist man dann wie beim normalen Erasmus-Programm bei Studenten so circa ein halbes Jahr ununterbrochen dann dort. Da ich halt nach wie vor die Firma betrieben habe, habe ich das in 2 Wochen Trips dann abgebildet und habe so in einem Jahr circa 10 Wochen in Portugal verbracht und habe dort einfach die Leute sehr viel besser kennengelernt und habe da viel auf mich wirken lassen und habe einfach für mich zumindest gemerkt, dass die Leute dort teilweise sehr viel glücklicher sind als wir, obwohl die viel weniger besitzen. Und hat mir einfach auch aufgezeigt, dass man halt vielleicht wieder ein bisschen demütiger sein sollte, gerade in einer Phase, wo man als Jungunternehmer sich ein bisschen gescheitert sicher fühlt und trotzdem nach den Sternen greifen will und kein Wachstum ist schnell genug und so weiter. Also auch wenn vorher schon dieses Thema Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Vernunft mitgespielt hat, treffen da trotzdem halt 2 Welten aufeinander, wenn man halt sieht, dass dort die Leute von ein paar 100 € im Monat leben und wenn du irgendwas brauchst, dann ja, mi casa es su casa und das ist einfach eine ganz andere Gemeinschaft dort. Also das hat mich sicher geprägt und ich bin nach wie vor sehr, sehr gern dort und habe dort einfach auch schon einen Freundeskreis und Bekanntenkreis und diese Lebenseinstellung, da habe ich sicher sehr, sehr viel von dort mitgenommen.
Und dieser prägende Aufenthalt in Portugal, der war wann?
Das war 2016 bis 2017.
Also 5 Jahre später heute steht ihr beiden, also Michaela, du als Designerin, als Kreativchefin und als Co-Founderin und du, Klaus, ihr beide mit eurem Team und euren Lieferanten für qualitativ hochwertige, faire und nachhaltig produzierte Kleidung zu einem fairen Preis. Das Geschäft steht im Wesentlichen auf 2 Marken. Einerseits gibt es das Label Das Merch für individuelle Textilien, die man sich für seine Fans, für seine Kunden, für seine Mitarbeiter produzieren und anfertigen lassen kann. Und dann gibt es das Label Fresh als, sage ich einmal, Label für den Endverbraucher, das ihr online und im eigenen Shop hier in der Tabakfabrik vertreibt. Das jetzt zur Einleitung. Ich möchte heute mit euch beiden aber nicht nur über eure Produkte und euer Business sprechen, sondern auch über die globale Modeindustrie und die Probleme, die damit verbunden sind. Michaela, Frage an dich. Wie geht es dir eigentlich, wenn du Leute in deiner Umgebung in diesen ganzen bekannten Bekleidungsmarken herumlaufen siehst, nämlich vor dem Hintergrund, dass die ökologischen und sozialen Produktionsbedingungen dieser Textilien meistens suboptimal sind? Hast du da manchmal das Bedürfnis oder das Gefühl, dass du da mit den Leuten drüber reden musst oder sie überzeugen musst, dass es vielleicht gescheiter wäre, andere Kleidung zu tragen?
Also ja, Bedürfnis habe ich auf jeden Fall dazu, aber ich habe jetzt nicht das Recht, dass ich zu wem sage, hey, du darfst es nicht anziehen oder so, aber unser Auftrag ist schon auch ein bisschen, dass wir die Leute ein bisschen aufklären und auch das Hintergrundwissen weitergeben, was es eigentlich für einen Unterschied macht, welche Textilien ich kaufe, woher die kommen, aus welchen Materialien die sind und dass es sehr wohl einen Unterschied macht, ob das T-Shirt 3 Euro bei den großen Ketten kostet oder einfach bei einem nachhaltigen Label, wo du einfach weißt, wer dahinter steckt und wie die Produktion abläuft. Also Bedürfnis ja, dürfen du es nicht, aber wie gesagt, es ist für uns ein großer Auftrag. Und was mich eher so schockiert, sind einfach die Ketten oder die Aktionen, wenn man sich zum Beispiel so Tage wie den Black Friday, der eben jetzt dann war, anschaut, es ist einfach ein Wahnsinn, wie viele Sachen rausgeschmissen werden. Es werden Produkte produziert aus schlechteren Materialien nur für diesen Tag, damit sie noch günstiger verkauft werden. Und wenn man sich ehrlich ist, wenn man durch den Rabattdschungel schaut, was braucht man davon wirklich? Und man kauft es oft einfach nur, weil es günstig ist. Und das finde ich, wo es eher ein bisschen Umdenken verursachen sollte. Wenn ich jetzt schon seit 3 Jahren auf einen Laptop spare und extra auf den Black Friday warte, dann bitte, dann ist da überhaupt nichts einzuwenden. Aber man sollte sich ein bisschen überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? Ist es nicht gescheiter? Ich investiere vielleicht in was wichtiger ist, was irgendwie mehr Wert hat oder einfach auch, wo ich weiß, hey, das habe ich jetzt für die nächsten Jahre und das passt und ich haue das nicht noch 2-3 Mal waschen wieder weg.
Ich möchte das vielleicht mit Zahlen unterstreichen. Laut einer Dokumentation des Westdeutschen Rundfunks macht bei einem T-Shirt, das 29 Euro im Handel kostet, der Lohn für den Arbeiter, für die Arbeiterin, gerade einmal für den Arbeiter in der Produktion gerade einmal 18 Cent aus. Das sind 0,6% vom Endverkaufspreis. Bei einem Billig-T-Shirt um 4,95 Euro im Geschäft sind es dann nur noch 13 Cent Arbeitslohn. Mehr als die Hälfte von diesen 5 Euro bleiben beim Händler. Etwas mehr als 1,50 Euro bleibt der Fabrik und 50 Cent, also 4-mal so viel wie der Arbeitslohn, kostet der Rohstoff. Wie schaut denn die Verteilung bei euch bei Fresh ungefähr aus? Habt ihr da auch einmal das ausgerechnet? Woher kommen eure Rohstoffe und wo lasst ihr produzieren?
Ja, also bei den Rohstoffen setzen wir auf Zertifikate, weil wir das im jetzigen Stadion noch nicht selbst kontrollieren können, wo das alles herkommt. Also da kaufen wir zum Beispiel die Biobaumwolle ist GOTS zertifiziert, also dieses Global Organic Textile Standard ist meiner Meinung nach das wertvollste Gütesiegel in der Textilindustrie. Und dann werden aber die Stoffe schon in Portugal produziert und dort gefärbt, gewaschen, bedruckt und so weiter mit unseren Partnerbetrieben und auch das großteils GOTS zertifiziert. Und bei uns ist es so, dass man die Löhne, das sind circa das Zehnfache mindestens von dem, was dort, also was laut dieser Dokumentation an die Arbeiter geht. Und das ist also ein großer Mitgrund, wieso ich dann auch Fresh gegründet habe, weil ich damals im Skatejob eben gesehen habe, wie schwierig es ist, als kleiner Händler zu überleben. mit diesen Margen, obwohl man als Händler irgendwie 100 bis 200, 300% dann teilweise hat. Und mein Bruder hat dann damals auch einen Großhandel gehabt und dann habe ich gesehen, was im Textilgroßhandel für Marge hängen bleibt. Und dann kriegt man gerade SketchUp diese ganzen DVDs zugeschickt, wo die Surfer, Skater und so weiter drauf sind, die ja alle ein Vermögen verdienen, weil das sind nicht die Stars. Und dann habe ich halt einmal eins und eins zusammengezogen und habe mir gedacht, hey, irgendwie, das ist alles komplett kaputt, dieses System. Wenn auf der einen Seite quasi solche Marketingbudgets da sind, dass man die Leute ja, reich macht. Und auf der anderen Seite der Großhandel nochmal Eck mitverdient und da sicher nochmal ein, zwei weitere Leute plus die Marke selbst mitverdient, ist diese Kette einfach viel zu lang und es muss einfach alles viel direkter gehen. Und nur so kann es meiner Meinung nach auch ein faires Business werden.
Bei euch kosten die T-Shirts ja nicht wesentlich mehr oder eigentlich gar nicht mehr. Also das heißt, ihr gebt den Produzenten einfach auch mehr Geld.
Ja genau, also wenn man Großhändler, irgendwelche Agenturen und so weiter alles einfach weglässt, dann kann man ja auch ein Geschäft machen mit dem, dass man fair produziert und vernünftige Qualität produziert.
Frage an dich, Michaela, wie viele Kleidungsstücke sollte man eigentlich besitzen? Würdest du da eine Empfehlung abgeben?
Eine genaue Zahl habe ich jetzt nicht, weil es ist trotzdem, also ich finde, es ist nur mehr ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber der Durchschnitt ist so, ich glaube, so 40 Teile im Kleiderkasten wäre so eigentlich ausreichend. Aber ich bin immer der Meinung, man soll so viel haben, was irgendwie auch gut kombiniert. Also ich schaue immer auf gut Kombinierbarkeit. Von jeder Produktart ein, zwei Sachen haben. Ich brauche nicht 10 Hosen und ich brauche nicht 50 T-Shirts, sondern, wenn man sich ehrlich ist, man zieht immer die gleichen Sachen an, weil man hat seine Lieblingsteile und 80% vom ganzen Kleiderschrank bleibt das ganze Jahr über genauso, wie es halt einfach auch ist. Und da muss man halt einfach einmal zu sich selber ehrlich sein und sagen, okay, was davon brauche ich wirklich und von den restlichen Sachen dann auch mal trennen und nicht nur, wenn man sie getrennt hat, dann wieder neue Sachen kaufen, sondern einfach ein bisschen überlegen, okay, brauche ich das jetzt oder brauche ich es nicht? Und die Frage kann man sich sehr oft mit Nein beantworten.
Ich habe auch deshalb gefragt, weil Kleidung immer mehr zu einem Wegwerfprodukt wird, Stichwort Fast Fashion, Stichwort Ultra Fast Fashion. Also dieses Fast Fashion beschreibt ein Geschäftsmodell in der Bekleidungsindustrie, das es seit 20 Jahren ungefähr gibt, bei dem Kollektionen sehr schnell und trendbezogen und zu niedrigsten Preisen produziert und verkauft werden. Als Pionier dieser Fast Fashion oder als einer der Pioniere gilt Inditex mit seinen Marken Zara, Bershka, Stradivarius und so weiter. Warum, glaubt ihr beiden, hat diese Fast Fashion eine derartige Anziehungskraft auf so viele Konsumentinnen und Konsumenten? Wie funktioniert das System?
Ja, also ich glaube, dass Mode sehr oft unterschätzt wird, was das für uns als Menschen und die Gesellschaft eigentlich heißt. Nicht umsonst haben die Banker alle Anzüge an, weil man mit einem anderen Gewand einfach ein anderer Mensch ist. Und wenn man sich jetzt die Social Media Kanäle anschaut, dann ohne Zahlen zu kennen, Träumer wetten, dass da 50% um Mode geht. Also das sind die ganzen Influencer, Content Creator oder wie auch immer man sie nennen möchte, lassen sie Outfits zuschicken, tragen die einmal für Fotoshooting und dann ja, war es das wieder. Und gerade für diese jungen Leute, die so extrem nach Aufmerksamkeit oder Likes streben, wie auch immer, ist es halt dann auch Teil ihrer Ausdruckskraft, Mode zu tragen, ein neues Outfit zu haben in einer speziellen Umgebung. Und ich glaube, das macht diesen Reiz von Fast Fashion aus. Und wenn ich dann, und natürlich gibt es sicher auch bei Burschen, ich habe das eher, und die Zahlen sprechen ja auch dafür, dass das natürlich bei den Mädels nur wesentlich größer ist, dieser Fast Fashion Trend. Und gerade da hat man eben das Gefühl, die wollen irgendwie auf Partys gehen und wollen halt was besonders sein, besonders ausschauen und so weiter. Und die definieren sich halt dann oft über das Äußere. Und wir können jetzt auch über Kosmetik diskutieren, aber Mode ist halt einfach auch so ein wesentlicher Teil bei dem Ganzen. Und ich glaube, genau das spielt denen in die Karten, weil denen, also den Kunden oder Menschen ist gar nicht bewusst, wie aufwendig das ist, so ein Textil herzustellen. Die sehen nur einen Preis, die sehen, dass sie es leisten können. Und je billiger, desto besser, weil es will eh keiner auf Instagram zweimal dasselbe Outfit anhaben. Das heißt, dem ist es komplett wurscht, wenn das nach dem zweiten, dritten Mal waschen auseinanderfällt. Da ist nur wichtig, dass der eine Shot auf Instagram super ausschaut. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass dieses Fast Fashion-Thema halt immer weiter füttert.
Michaela?
Dem schließe ich mich komplett an. Also es ist da einfach viel zu wenig Aufklärung auch da. Man weiß wirklich nicht mehr, was hinter so einem T-Shirt steckt. Es ist immer noch Handarbeit und es wird auch noch sehr lange Handarbeit bleiben. Und deswegen ist es einfach auch uns wichtig, dass wir Bilder von der Produktion zeigen, dass wir einfach die Schritte sagen, was eigentlich dahinter steckt, bis ein T-Shirt von A bis Z einfach dann auch fertig ist. Und ich habe eh schon ein paar Mal gesagt, solange es so Angebote gibt, dass man eben T-Shirts oder generell einfach Textilien um so günstigen Preis kaufen kann, wird auch nicht so schnell ein Umdenken kommen, besonders in eben der Zielgruppe. Weil wenn es wirklich nur um das eine Mal tragen geht, darf es natürlich nicht viel kosten, weil dann wird es teuer. Und deswegen, ich finde, das im ganzen System gehört da einfach eine Regelung, dass Textilien einfach einen gewissen Wert haben müssen und eigentlich gar nicht um den Preis verkauft werden dürfen.
Du hast es angesprochen, es wird teuer, also der ökologische und soziale Schaden durch die Praktiken der Textil- und Bekleidungsindustrie, vor allem aber durch Fast Fashion, ist laut verschiedenen Studien enorm, so wie zum Beispiel ein Drittel des gesamten Mikroplastiks in den Meeren auf Fast Fashion zurückgeführt. Außerdem wurde errechnet, dass die Herstellung von Kleidung jährlich mehr CO2 verursacht als die Seefahrt und die Luftfahrt zusammen. Dazu kommen auch noch andere Faktoren, etwa ein gigantischer Wasserverbrauch von 15.000 Litern, schätzt man, pro 15.000 Litern Wasser pro Kilogramm Baumwolle in der Herstellung. Und dann kommen noch dazu die katastrophalen Arbeitsbedingungen für viele Beschäftigte in der Textilindustrie, die immer wieder auch leider mit fürchterlichen Unfällen in Textilfabriken verbunden sind, wie zum Beispiel 2013 in Dhaka in Bangladesch, wo mehr als 1.000 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 2.000 Menschen verletzt worden sind. Wie viele Kollektionen von Fresh gibt es eigentlich pro Jahr?
Ich rechne gar nicht in Kollektionen. Wir haben Produkte, die das ganze Jahr über tragbar sind. Deswegen, es kommen wahrscheinlich so zweimal im Jahr neue Produkte, aber die sind dann nicht nur für ein halbes Jahr dann da, sondern die sind so lange da, bis sie ausverkauft sind. Und wenn es ein Produkt da, was gut angekommen ist, dann produzieren wir es wieder nach. Aber ich denke jetzt nicht so, okay, jetzt ist die Sommerkollektion da und die verkauft man bis September und dann kommt die aus dem Onlineshop und wird nie wieder irgendwie reingeben, sondern bei uns die Produkte, wie gesagt, sind ein ganzes Jahr online, bis das letzte Teil verkauft ist und dann entscheide ich, okay, produzieren wir es noch einmal oder lassen wir es auslaufen. Und deswegen bei uns wird jedes Stück bis zum letzten Stück verkauft. Also wir geben das so lange nicht vom Onlineshop oder generell aus unserem Store, solange das nicht weg ist. Einfach weil wir auf keinen Fall irgendwas wegschmeißen. Wir verkaufen genauso fehlerhafte Ware zu einem viel günstigeren Preis. Einfach auch, weil manche ist ja das egal, ob da jetzt ein kleiner Fleck ist oder ob ein Schnitt drinnen ist, weil man kann es reparieren. Und wenn man ein bisschen so hört, was so die Großen machen, wenn sie zum Beispiel Retouren kriegen, werden die Retouren meistens 1:1 landen die in den Müll, werden geschreddert oder verbrannt oder wie auch immer. Und bei uns wird aber jede Retoure angeschaut. Wenn es einen Fehler hat, dann bietet man es quasi so als Second Choice an, aber es wird einfach nichts weggeschmissen. Das ist einfach auch ein Riesenthema.
Diametral anders macht es Inditex zum Beispiel bei Zara. Die produzieren mehr als 20 Kollektionen pro Jahr. Der Mutterkonzern Inditex hat im Vorjahr trotz Pandemie mehr als 20 Millionen Euro Umsatz gemacht und die Umsätze sind vor Corona kontinuierlich auf 28 Milliarden Euro gestiegen. Paradox dabei ist auf den ersten Blick, dass die Konsumenten einen immer geringeren Anteil ihres Einkommens für Kleidung ausgeben. 1970 hat der Durchschnittsösterreicher noch rund 10% seines Durchschnittseinkommens, also seines Einkommens ausgegeben. Heute ist es nicht einmal mehr die Hälfte. Dafür werden aber Kleidungsstücke immer kürzer getragen. Die Verwendungsdauer sinkt also, die Zahl der Kleidungsstücke nimmt hingegen stark zu. Allein in Österreich wird geschätzt, dass 72 Millionen Kleidungsstücke ungetragen in den Kleiderschränken herumhängen und irgendwann dann weggeworfen werden. Also knapp 7 Teile pro Person. Ist das bei euch persönlich auch so? Habt ihr auch Dinge herumhängen, die ihr nie anzieht oder noch nie angezogen habt?
Nein, also ich habe sicher kein einziges Teil bei mir im Kleiderschrank, was noch nie getragen worden ist. Klar hat man so Teile, die kann man nicht oft anziehen, wenn es jetzt irgendein Kleid ist für eine Hochzeit, wobei ich auch nicht der Mensch bin, der was dann das nur einmal anziehen kann, weil man ja das bei einer anderen Hochzeit schon mal getragen hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich freue mich, wann wieder Hochzeit ist, dass ich es wieder mal anziehen kann. Aber sonst ist mein Kleiderschrank ziemlich klein, würde ich mal sagen, und hauptsächlich voll mit Fresh-Sachen. Ich gehe kaum Textilien einkaufen, wie gesagt, wir sind da eher an der Quelle und deswegen ist das einfach eine gute Auswahl an verschiedenen Teilen, die gut kombinierbar sind, die schlicht sind, und wenn die Sachen schlicht sind, dann kann ich die eh über die nächsten Jahre tragen und man kann es immer anders kombinieren, das heißt, es wird auch nicht langweilig und deswegen braucht man meiner Meinung nach gar nicht so viel Textilien. Wie ist das bei dir?
Ja, also wir haben, glaube ich, letztens einmal diskutiert, da hat mir die Michi fast ein bisschen zusammengeschissen, dass ich mir wieder neu einkleiden muss, weil ich kaum von den neueren Fresh-Sachen was habe. Aber ich glaube, da trägt auch die Corona-Pandemie natürlich dazu bei, dass man in der jetzigen Zeit vielleicht eh gar nicht so viel Neues irgendwie braucht oder haben will. Wir haben 2017, 2018, glaube ich, haben wir eine Änderungsschneiderei in den Sketchup als Untermieter aufgenommen und seitdem bin ich ein totaler Fan von Änderungsschneidereien und ich kann das jedem nur raten, dass ich einmal überlegt, die Teile, die ihr euch gekauft habt, die haben euch irgendwann einmal gefallen. Und dann ist es meist nur eine kleine Änderung am Schnitt oder so, um das Teil wirklich wieder wertzuschätzen. Oder es ist irgendwo ein Loch drinnen, kann man aufflicken. Und ich habe wirklich einige Teile, die ich mir bei der Änderungsschneiderei machen lassen habe, also ändern lassen habe. Und jetzt trage ich es halt wirklich, wirklich gern. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Faktor, dadurch, dass so viele Textilien so billig hergestellt werden, finde ich das so schade, dass man dann sagt, ja nein, um 15 Euro oder 20 Euro lasse ich mir die Hosen nicht ändern, weil die hat ja nur, weiß ich nicht, 40 Euro kostet. Dass trotzdem dafür Ressourcen verbraucht worden sind beim Herstellen, an das denkt keiner. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Problem, was wir haben, dass wir alles de facto in Geld messen. Und wenn ich auf das nochmal kurz zurückkommen darf bezüglich dem Preis von Textilien, dass der immer zurückgegangen ist. Ich frage mich bis heute, wie das gegangen ist. Wir haben vor über 15 Jahren den ersten Sketchup aufgesperrt und damals hat das Markenlevel ca. 30 Euro gekostet. Wenn du heute in diese Sketchups einmarschierst, wird der Volkswagen-Level und so weiter nach wie vor ca. 30 Euro kosten. Da reden wir jetzt von 15 Jahren Inflation und da frage ich mich, wo die Preissteigerung sein soll, weil die Shops und so weiter haben steigende Betriebskosten durch Inflation, die Mitarbeiter wollen ja auch mehr verdienen. Und die Antwort für mich ist einfach das, dass die Qualität zunehmend abnimmt. Also wenn ich mir das anschaue, produzieren die teilweise T-Shirts mit, weiß ich nicht, 120, 130 Gramm. Wenn ich da irgendwo mal bei einer Hausmauer streife, dann ist es sofort Fetzen hin, weil das aufgerissen ist. Und das scheint anscheinend jedem wurscht zu sein. Hauptsache der Preis stimmt und ich kann mir viel leisten. Da ist für mich dann oft auch ein bisschen ein Vergleich von Äpfel und Birnen, wenn ich jetzt sage, ja, nachhaltige Mode ist so teuer.
Wie kann denn Aufklärungsarbeit, weil ich denke, die ist notwendig, wie kann denn die passieren? Wie bringt man den Leuten bei, auch den Jungen bei, dass man dem schnellen Kaufimpuls widersteht? Ich glaube, ich habe schon einiges angesprochen, aber vielleicht kann man das nochmal präzisieren. Geht es ja auch in die Schulen oder?
Ja, also wir sind ab und zu mittlerweile, Gott sei Dank, eingeladen bei Unis, glaube ich, war das gestern. FH. Und auch Schulen ab und zu, wo wir irgendwelche Vorträge oder so halten dürfen. Ich glaube, dass wichtig ist, dass man nicht mit dem Finger auf andere zeigt, weil das eher ein schlechtes Gefühl macht und die Leute da vielleicht weniger daraus lernen. Ich hoffe, oder ich sehe es eh, dass sie trotzdem einiges verändert. Es gibt mehr junge Labels, die sich was trauen und die nachhaltig produzieren und die nach den richtigen Werten einfach entscheiden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen, auch wie die Michi schon gesagt hat, ist es für uns ein wesentlicher Bestandteil von unserer Kommunikation, dass wir auch die Produktion dahinter immer zeigen und das auch sehr, sehr präsent machen. Weil wir wollen die Leute aufklären, was das heißt, so ein Textil herzustellen. Jeder steht in der Früh auf und will auch für seine Arbeitszeit dann ein Geld kriegen. Und genauso ist für die Leute auch wichtig, dass die ein Geld kriegen. Und deswegen sollte man die Leistung mit diesen Dumpingpreisen nicht einfach unter den Teppich kehren. Und ich glaube, dass so Dinge wie dieser Reparaturbonus für Elektrogeräte, dass sowas was bringen kann, einfach auch Bewusstseins machen. Wäre schön, wenn es für Textilien auch gibt. Bin jetzt nicht ehrlicherweise im Bilde, ob das jetzt angedacht ist oder ob es da schon was gibt. Und solche Shops wie Änderungsschneidereien zum Beispiel, finde ich, die Kerne auch gefördert. Also ich glaube, das wird keiner Stadt, keinem Land, keinem Staat wirklich wehtun, wenn man gewisse Geschäftszweige dort und da, und sei es nur mit geringeren Steuerbesteuerungen unter die Arme greifen würde. Weil wenn diese Zweige aussterben, dann sind wir dem ausgeliefert, dem System, das jetzt diese großen Konzerne da aufbauen. Wenn es aber dir der Zugang leicht gemacht wird und der Änderungsschneider eh weniger verlangen muss, weil er einen geringen Steuersatz vielleicht auf seine Produkte oder seine Leistung draufschlagen muss, dann wird es wieder zugänglicher. Und ich glaube, das sind so ein bisschen so die Wege, die man da gehen kann. Und was ich auch super finde, ist, dass es eine riesengroße Bewegung gibt für Pre-Owned oder Secondhand-Ware. Passiert auch nicht immer unter den richtigen Voraussetzungen, muss man auch ganz klar sagen, aber trotzdem finden wir es sehr, sehr schön, dass da was passiert. Auch wir werden nächstes Jahr da einiges dazu machen, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass ja, jeder mal einen Fehlkauf macht oder halt nach einer gewissen Zeit man vielleicht wo rauswächst oder man ein Teil einfach nicht mehr so gern tragt, aber wer anderer sicher noch super Freude damit hat. Und da glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir ein bisschen die Hemmung davor verlieren, dass wir irgendwas Getragenes kaufen. Und da gibt es halt auch Firmen, auch wenn es jetzt im Elektrobereich ist, wie Refurbed, die das meiner Meinung nach sehr, sehr gut machen, dass es dieses Pre-Owned-Thema wieder cool und trendig machen und nicht wie früher das vielleicht ein bisschen einen komischen Beigeschmack hat, wenn jemand was Secondhand kauft.
Ich glaube, da kann ich gar nicht mehr sonderlich viel hinzufügen. Wie gesagt, Aufklärung, als Arbeit, ja. Wir versuchen wirklich auch bei Schulen, ich habe im Zuge der WIFAIR einen Vortrag bei Lehrer und Lehrerinnen gehalten, die eben wirklich Unterstufe unterrichten. Und die haben mir auch gesagt, das ist einfach so schwierig, das den Jüngeren nahe zu bringen, einfach weil es anders vorgelebt wird von anderen Jüngeren. Und es ist wichtig, dass eben in den Schulen schon über die ganze Textilindustrie informiert wird. Es sind einfach viel zu wenig Informationen, die wirklich dann zum Endkonsumenten kommen. Und ich denke, wenn man mehr darüber wissen würde, würde man seine Entscheidungen oft, glaube ich, nur mal überdenken.
Dann probieren wir es mit Informationen. Also für mich als Konsument, welchen Gütesiegeln kann man eigentlich vertrauen in der Textilindustrie?
Da gibt es die Fair Wear Foundation, die ganz gut ist. Dann gibt es das GOTS-Zertifikat, eben, von dem ich schon gesprochen habe. Da gibt es auch dann den GRS, also ein Global Recycling Standard, ist so ein bisschen das Pendant dazu, was recycelte Textilien angeht. Aber wir selber sind gar nicht die größten Fans von diesen Siegeln, sondern für uns geht es auch viel um Transparenz. Und ich glaube, es fangen immer mehr Labels damit an, sich das anzuschauen, wie man das am besten kommunizieren kann. Und wenn man der Konsument einfach 10 Minuten seiner wertvollen Zeit manchmal opfern könnte und ein bisschen nachschauen könnte, was da dahinter steckt, wer da dahinter steckt, dann glaube ich, kann man bessere Kaufentscheidungen treffen. Und es geht nicht immer darum, die perfekte Kaufentscheidung zu treffen, sondern ich glaube, wenn man kontinuierlich anfängt, vernünftigere und bessere Entscheidungen zu treffen, dann hat das am Ende des Tages wahnsinnig viel Wirkung. Weil das Problem, was wir auch haben, ist natürlich, dass diese großen Brands die größten Marketingbudgets haben. Die ganzen Stars, Influencer, wie auch immer man die jetzt da alle nennen möchte, tragen natürlich diese Brands nicht, weil die am coolsten finden, sondern weil die halt natürlich auch am meisten zahlen. Und wenn der Konsument anfängt, auf die Nachhaltigkeit zu schauen, was eh schon passiert, dann werden sie auch die nachhaltigen Brands immer mehr durchsetzen und können dann wahrscheinlich auch vernünftige Angebote machen für diese Promotion-Deals. Und ich glaube, dann fängt dieses System immer mehr zum Bröckeln und zum Kippen an in eine bessere Richtung. Und ich glaube, das ist das Wichtige.
Im Sinne der Transparenz, also vielleicht kann man einmal zusammenfassen, wo kommen eure Rohstoffe her, wo produziert ihr, dass wir das vielleicht nochmal durchsprechen.
Ja, also bei der Baumwolle können wir es leider nicht quasi garantieren, wo die herkommt. Also sie ist immer GOTS zertifiziert. Sie kommt entweder aus Indien oder aus Afrika. Und da wollen wir schauen, also für uns wäre es schön, auch das noch weiter einzugrenzen und vielleicht da, wo eine Partnerschaft mit einer oder mit mehreren Baumwollfarms zu haben, muss man schauen, ob wir im nächsten Jahr einen Wachstumsschritt machen können, der solche Kooperationen möglich macht. Aber dann wird schon der Stoff selber in Portugal produziert. Also wir schauen, dass wir alles in der EU produzieren. Wir haben gefühlt vom Sortiment 95% Portugal, 5% Polen momentan. Dort gibt es auch sehr, sehr gute Textilindustrie, vor allem in Lodz, was früher das Textilzentrum von Russland, UdSSR, war. Also die sind damals sehr, sehr groß gewesen und da gibt es noch sehr viele Textilproduzenten. Aber grundsätzlich kommt fast alles aus Portugal und wir schauen auch da wirklich, dass eben die Stoffe in Portugal produziert werden, die auch dort verarbeitet werden, weil das könnte man ja auch in Portugal produzieren lassen und da und dort sparen, wenn man dann Stoffe aus Türkei, Indien, China oder so weiter kauft, was jetzt per se nicht schlecht ist, aber wir schauen halt wirklich, dass man die Wertschöpfung so gut wie möglich lokal und das heißt für unsere EU halten können.
Bio-Baumwolle gibt es ja mittlerweile auch bei H&M. Also ich glaube, man merkt, die Großen probieren ja auch teilweise irgendwie auch im Sinn, manchmal vielleicht auch im Sinne von Greenwashing, da was zu machen. Glaubt ihr, dass sich das in den kommenden Jahren verändern wird, dass da mehr Bewusstsein auch bei den Saras und H&Ms passiert oder dass das eher doch noch in die extremere Richtung geht, also noch mehr Billigkleidung? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, von mir noch ein kurzes Statement dazu. Also ich finde es ganz gut, dass Greenwashing nötig wird, weil dadurch die halt trotzdem was bewegen. Also wir merken es in Portugal zum Beispiel, weil Inditex sehr viel in Portugal produziert, dass das für uns natürlich auch Möglichkeiten eröffnet. Wenn plötzlich Inditex Biostoffe kauft, wird das für die ganzen Produzenten spannendere das Material. Und hilft uns dann wieder nachhaltiger zu produzieren. Grundsätzlich, ja, C&A glaube ich hat 50% vom ganzen Sortiment im Bio. Wie das hergestellt wird und welchen Bedingungen, fragt dann dort keiner. Und ja, da muss der Konsument dann schauen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Nur weil das Material jetzt vielleicht Biobaumwolle ist, wo ich dann auch nicht weiß, wie ist der Stoff dann weiterverarbeitet worden, mit welcher Qualität und vor allem weiß ich nicht, wie sind die Arbeitsbedingungen und wie viel verdienen die was es wirklich produzieren. Und deswegen, also es geht meiner Meinung nach nicht nur um das Material, sondern einfach um die ganze Produktionskette, wo meiner Meinung nach noch viel zu wenig preisgegeben wird bei den großen Konzernen, was da wirklich dahinter steckt. Und deswegen, ja, ist schon mal ein Schritt, würde ich sagen. Und eben, es ermöglicht auch kleineren Labels quasi eben diese Materialien zur Verfügung zu haben. Wie wir angefangen haben in Portugal, war es kaum irgendwie möglich, dass man Biobaumwolle irgendwo herkriegt, weil es einfach nicht gegeben hat, weil es keine Nachfrage nicht gegeben hat. Und mittlerweile ist es aber Standard. Und wir verwenden zum Beispiel auch viel Tencel und Ecovero von der oberösterreichischen Lenzing AG.
Ja, kann man es erklären, Tencel ist glaube ich.
Tencel ist, genau, ist eine Holzfaser und wird eben, Tencel ist die Marke der Firma Lenzing und ist einfach ein super Stoff, super von den Features einfach auch. Ist ähnlich wie Merino-Wolle vom Stoff her. Und genau, und das ermöglicht halt uns einfach auch die Sachen, dass wir das mit diesen Stoffen einfach auch produzieren können, was vorher nicht möglich war. Aber wie gesagt, man muss immer zweimal drauf schauen und sich wirklich informieren, was steckt da eigentlich dahinter.
Vielleicht da gleich anschließend die Frage, in welche Richtung geht denn der Trend bei den Rohstoffen? Also wird die Baumwolle weniger, kommen dafür andere Rohstoffe?
Meiner Meinung nach wird Baumwolle weniger, beziehungsweise wird auch wird mehr auf recycelte, eben auch zum Beispiel recycelte Baumwolle, recycelten Polyester gesetzt, einfach Ressourcen, die es schon gibt, wiederverwenden. Aber ebenso so Stoffe wie Lyocell, also Tencel, haben sicher in den nächsten Jahren noch einen großen Aufschwung, würde ich mal sagen. Und ansonsten vom Stoffe.
Ja, also ich finde persönlich Leinen und Hanf sehr spannend. Ist halt, also das kann ich zu wenig beurteilen, da bin ich zu wenig in dem Thema drinnen. Aber ich traue mir fast sagen, dass Hanf heute einfach wesentlich teurer ist, als es sein müsste, weil einfach zu wenig nachgefragt wird. Und dort diese Industrien empfehlen, wenn jetzt da Inditex sagen würde, sie produzieren in Portugal einen riesigen Teil der Kollektion aus Hanf, dann wäre das wahrscheinlich ein komplett anderes Thema wieder und es wäre wieder zu anderen Preisen verfügbar. Und deswegen muss man da schauen. Also ich glaube, es gibt viele Pflanzen, die kompetitiv sein können zur Baumwolle, solange die Industrie aber so versiert ist auf diesen Stoff. Also man muss sich ja vorstellen, die ganzen Maschinen und so weiter, das muss man ja alles mal kaufen und umstellen und so weiter, wird sich da nicht so schnell was verändern. Ich glaube, wir müssen eher schauen, dass die Bio-Baumwolle sauber produziert wird, auch wo es produziert wird, also nicht auf Kosten von anderen Lebewesen oder der ganzen Landschaft, weil man plötzlich eine Baumwollplantage in die Pampas pflanzt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Detail. Aber so bei den Stoffen, ja, also Polyester wird ja leider immer mehr, der Polyesteranteil, weil die Textilien einfach immer billiger werden. Also das ist so ein Thema. Polyester ist nicht per se schlecht, also ganz im Gegenteil, ist meiner Meinung nach einer der besten Stoffe von den Eigenschaften her, weil es günstig ist und du kannst wahnsinnig viel verschiedene Sachen draus machen. Aber es tut uns halt unserem Planeten nicht gut, wenn wir Polyester vor allem auch so verarbeiten, dass man nicht recyceln kann, dann werden wir irgendwann im Polyester ersticken.
Bei Fresh verwendet ihr Baumwolle?
Bei Fresh verwenden wir ja, zum Großteil natürlich auch Biobaumwolle. Wir verwenden auch zum Teil recycelten Polyester. Manche Produkte macht es einfach auch ein bisschen robuster. Da sind wir wieder bei der Langlebigkeit. Wenn das einfach ein Mischgewebe ist, haltet es trotzdem noch einige Wäschen länger, als wenn es ein reines Naturgewebe ist. Was wir natürlich jetzt verstärkt benutzen, sind eben die Holzfasern wie Lyocell, Ecovero und so weiter. Das ist sicher im Vormarsch. Wir verwenden aber genauso Bambus. Wir probieren immer sehr viel aus, einfach weil wir es sehr spannend finden, neue Materialien zu probieren. Wie verhalten sich die, einfach wenn man es auch selbst tragt, wenn man es selbst einfach mehrere Male wäscht. Und so versuchen wir unser Sortiment einfach auch zu weiterentwickeln und eben im nächsten Schritt vielleicht dann wirklich ein bisschen weniger Biobaumwolle zu verwenden. Genau.
Wenn es um die Mode der Zukunft geht, haben wir in der Tabakfabrik ja auch den Studiengang Fashion and Technology der Kunstuniversität Linz. Inwieweit seid ihr mit FNTT im Austausch?
Ja, es hat immer wieder mal Gespräche gegeben wir persönlich sind mit einigen Studenten dort immer wieder mal in Kontakt. Aber es ist natürlich dort, geht oft so in sehr konzeptionelle Dinge oder was jetzt eher in Forschungsrichtung reingeht, was hochtechnologisch ist, mit dem wir halt weniger zu tun haben. Aber wir stehen auf jeden Fall immer bereit, wenn irgendwer Auskünfte braucht, wie es in der Textilindustrie wirklich dann funktioniert, und haben da mit Yokai, die zwei Jungs sind ja der Uni entsprungen, super Partnerschaften schon gemacht, und wir freuen uns ja auch, wenn die Grand Garage jetzt dann ihr Textil-Lab aufsperrt, wo wir dann auch sicher das ein oder andere schnell austesten können.
Vielleicht abschließend noch die Frage, welche Rolle spielt die Digitalisierung für euer Business?
Ja, also ich glaube, in allen Lebensbereichen ist die Digitalisierung eine riesengroße Chance. Man muss achtsam damit umgehen, wie man Dinge baut. Ich glaube, man sieht bei Facebook, Amazon, Google, was da passieren kann, und dann hat man irgendwann riesige Monopolstellungen, die man nicht mehr so leicht in den Griff kriegt. Für uns gibt es einiges schon in der Textilindustrie natürlich auch, was von dieser Digitalisierung profitiert. Zum Beispiel gibt es schon automatisierte Zuschnittgeräte. Also der fährt mit dem Laser drüber und schneidet quasi automatisiert die Teile aus den Stoffen raus. Oder was bei uns eigentlich im Projektmanagement ein riesengroßer Schritt war, was wir auch schon bei einer sehr großen Partnerproduktion eingeführt haben, das sind einfach so simple Tools wie Trello. Wenn ich den Prozess einfach verbessere durch digitale Tools und dadurch weniger Fehler entstehen, kann ich ja kosteneffizienter und schneller produzieren. Und ich glaube, gerade in der EU muss man drauf schauen, wie man Dinge besser machen kann. Ich glaube, in Billiglohnländern ist es oft wurscht. Da hat man halt zwei Leute, die dafür zuständig sind, dass irgendwelche Sachen ausdrucken und Seal umdrehen oder wie auch immer. Sorry, wenn ich das jetzt darstelle. Aber in der EU, wenn ich vernünftige Löhne zahlen will, dann muss ich mir halt wirklich überlegen, welchen Handgriff brauche ich, welchen kann ich vielleicht irgendwo digitalisieren und das auch ohne, dass ich da jetzt massiv Arbeitskräfte abbaue, sondern eher in dem Sinn, dass ich die Arbeit für die Leute erleichtert und es macht ja auch mehr Spaß, wenn ich die Dinge machen muss, die nicht irgendwie 100-mal repetitiv am Tag passieren.
Ganz zum Schluss vielleicht noch ein bisschen Werbung. Wie kommt man jetzt an eure wunderbare Kleidung? Die gibt es jetzt hier in der Tabakfabrik im Shop.
Genau, also wir sind eben in der Tabakfabrik. Das wissen manche nicht und es finden uns auch einige oft nicht, wenn sie mal da sind. Aber sonst einfach anrufen. Wir erklären gerne den Weg. Unser Hauptgeschäft, würde ich mal sagen, geht aber online. Also da sind wir normalerweise 24/7 erreichbar und da kann man unsere Sachen bestellen. Wir sind auch mittlerweile in Ried in Ingreis bei der Kitzerei und in Graz gibt es auch einen kleinen nachhaltigen Laden, Apfelputzen heißt der, und da sind wir auch vertreten. Unser Next Step ist dann, dass wir einfach in den größeren Städten Österreichs einfach in ein, zwei Shops vertreten sind, weil uns das einfach auch wichtig ist, dass wir auch die Online-Shop-Bestellungen, wenn es nicht nötig ist, minimieren. Es ist auch so, wenn wer aus Linz bestellt und irgendwas zurückschicken möchte, dann fragen wir immer gleich, ob er vielleicht irgendwo in der Nähe ist, weil wir sind eh in Linz, und einfach mal darauf hinweisen und dann sagen oft wie, ja, so wirklich habe ich gar nicht gewusst, na ja, dann komme ich vorbei. Und so können wir einfach auch dies ein bisschen eindämmen, wenn es schon einen physischen Shop gibt, dass man nicht online bestellt und dann einfach einmal vorbeikommt, sofern es der Lockdown zulässt.
Also im vierten Obergeschoss der Grand Garage ist dieser wunderbare Shop und das wunderbare Büro von Fresh. Ihr habt, wenn nicht gerade Lockdown ist, geöffnet. Wann genau?
Wir haben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Und jetzt, November, Dezember, hätten wir zusätzlich auch Freitag und Samstag ganztägig geöffnet gehabt. Das werden wir höchstwahrscheinlich im Jänner dann fortsetzen, dass wir eben auch am Wochenende dann da sind.
Derzeit gibt es eben Click und Collect, also man kann die Dinge, und auch sonst kann man die Bestellung auch gleich hier in der Tabakfabrik abholen. Ganz herzlichen Dank fürs Zeitnehmen, für das, glaube ich, sehr interessante Gespräch, Michaela Galleitner und Klaus Buchholtner. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Diese Ausgabe von Rauchzeichen, dem Tabakfabrik-Podcast, entstand im Rahmen von Digital Makers Hub, einem gemeinsamen Projekt von FH St. Pölten, Industry Meets Makers, Net for Future und Tabakfabrik Linz. Digital Makers Hub wird von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG unterstützt und hat das Ziel, die Digitalisierung für Klein- und Mittelbetriebe greifbar zu machen und zur Etablierung einer digitalen Kultur beizutragen. Weitere Informationen unter www.digitalmakershub.at. Redaktion Christoph Weiermeier.